herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir haben einen Namen, Nick. Wir haben einen Namen.
Wir haben einen Namen, Tatjana.
Yay! Also unser Podcast heißt The Banking Information Systems und es ist die dritte Folge, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und heute geht es alles um Konferenzen. Also es wird eher so ein informelles Gespräch zwischen Nick und mir und wir teilen unsere Konferenzerfahrung und wenn wir noch in andere Themen rutschen, soll das auch gewollt sein, gell?
Genau, so würde ich es auch halten. Und nur noch kurz zum Namen, also wir haben uns ganz bewusst für einen sehr simplen Namen entschieden, der auch nicht hochgestochen ist und die Ansprüche, die mit dem Namen anklingen, können wir natürlich problemlos alle sofort erfüllen.
Ja, aber also, ich habe ein bisschen Gedanken gemacht so über die letzten Tage zum Namen und eigentlich, er passt mega gut, weil manchmal habe ich das Gefühl, so in der Wissenschaft gibt es so Gatekeeper. Und, also weißt du, gestern waren wir ja auch gemeinsam unterwegs beim Vortrag, den ich gehalten habe und danach gab es noch ein Apero und da haben wir uns ja auch ausgetauscht und dort kam ich ja mit Dingen in Berührung, die ich gar noch nicht kannte. Also es ist irgendwie so, man muss mit den Leuten reden, aber manchmal kommt man nicht an diese Leute ran. Mhm. Ja, genau. Also deshalb finde ich eigentlich unseren Namen gar nicht so schlecht gewählt, wenn wir jetzt sagen, hey, das ganze Gatekeeping und so. Versuchen wir mal zu öffnen, oder?
Ich meine nur, es geht natürlich auch nicht nur um Information Systems, sondern
ja.
Als anderes spielt ja auch also generell das Doktorat und
das, ja, aber das Doktorat
akademische Leben und so weiter.
In der Wirtschaftsinformatik.
Ja, klar. Aber das ist ja schon die erste Kontroverse. Ja, gibt es einen Unterschied zwischen Wirtschaftsinformatik und Information Systems? Und wo ist der festzumachen?
Wir verlieren unsere Hörerinnen, wenn wir das auch noch, diese Büchse öffnen. Okay, aber gehen wir zurück zu Konferenz oder Konferenzerfahrung. Wir waren ja beide schon auf Konferenzen. Deine ist gar nicht allzu lange her. Die WI, möchtest du davon berichten?
Ja, klar. Also man darf das ja fast nicht sagen. Gegen Ende des Doktorates, aber das war meine erste Konferenz. Auch, und ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig, also ich habe es 2 oder 3 Mal versucht bei Konferenzen, einerseits bei der Europäischen, bei der ECIS und dann bei der ISIS und wurde abgelehnt halt jeweils und dann bin ich auch nicht zur Konferenz gefahren entsprechenderweise. Dann kam eine kleine schöne Pandemie und das war jetzt wirklich eigentlich gegen Ende war noch so ein Abschlussding. Ich war an der deutschen Konferenz, an der WI. Da sind wir auch wieder bei Wirtschaftsinformatik versus Information Systems in Paderborn. Und Paderborn, ich finde es so lustig, die 55. größte Stadt von Deutschland ist etwa gleich groß wie Bern, die Stadt, in der ich lebe. Sehr schöne Stadt, mit dem ÖV nicht ganz einfach zu erreichen. Aber es war eine tolle Konferenzerfahrung. Also ich bin da ohne Erwartungen hingegangen. Auch weil ich wusste, ja, ich bin jetzt dann bald fertig und ich auch noch nicht weiß, wie es wirklich weitergeht. Und war dann erstaunt, wie sehr es mir gefallen hat und bin dann auch mit sehr vielen Ideen und Projekten zurückgekommen, die ich jetzt eigentlich gerne in Angriff nehmen möchte. Aber natürlich eigentlich nicht kann, weil ich halt nicht weiß, wie es weitergeht nach dem Doktorat. Die Konferenz selbst war relativ klassisch aufgebaut, würde ich sagen. Es waren, glaube ich, plus minus 600 Attendees. Alle, und das war sehr erstaunlich, eigentlich alle deutschsprachig, also in der Konferenz. Wer den This is IS, This is Research Podcast schon gehört hat, dort sagt sie an Recker auch. Also bei jeder Session kam dann zuerst die Frage, spricht irgendjemand Englisch, also kann kein Deutsch? Nein, okay, dann machen wir die Sessions auf Deutsch. Und auch die Keynotes waren nur auf Deutsch und so weiter und so fort. Das war schon erstaunlich, wie deutsch die Konferenz war. Und es waren, glaube ich, wirklich, also Jason Thatcher war da und es stimmt nicht, was Jan Recker gesagt hat, es waren 2, also es war noch eine australische Professorin da. Ja, aber sonst waren wirklich kaum internationale Gäste oder wenn dann aus der deutschsprachigen Community. Also auch ein sehr konzentriertes Ding, würde ich vielleicht sagen. Und ich glaube, da hast du ja auch ganz andere Erfahrungen gemacht schon alleine. Du warst ja jetzt 2 Mal bei der Europäischen Konferenz.
Ja, genau. Also wenn man jetzt so auf die Sprache zurück zu sprechen kommen will. Aber natürlich auf der Europäischen Konferenz hat das ja auch sehr viele deutschsprachige. Das ist natürlich auch das. Also die haben ja auch ein eigener Networking-Event jeweils. Also dass die Communities dort sicher sehr stark vertreten. Vielleicht nochmals zurück, was waren so deine Highlights und auch Lowlights von der Konferenz?
Also Highlights war für mich ganz klar, ich habe einen Workshop besucht, der war veranstaltet von, jetzt muss ich, damit ich alle Namen richtig sage, von Lara Lobschat, Benjamin Müller und Nikolaus Obwegeser. Und da ging es um Corporate Digital Responsibility. Und die hatten eigentlich super viele Anmeldungen, hatten sie gesagt, und hatten sich auch gefreut auf entsprechende Teilnehmerzahlen. Wir waren dann schlussendlich, ich glaube am Schluss waren wir noch 8 oder 9 Leute. Aber das war eigentlich gar nicht schlecht, weil das gab dann viel Raum wirklich über das Thema. Und das Thema interessiert mich halt sehr, so dieses Corporate Digital Responsibility, weil das ja auch irgendwo ein Stück weit in meinem Forschungsbereich liegt. Das war echt eine tolle Erfahrung. Also das war sicherlich mein Highlight. Lowlight war die Poster-Session. Also ich hatte einen Research-in-Progress-Paper eingereicht. Und ja, eigentlich hauptsächlich auch nicht unbedingt, um Feedback zu erhalten, sondern weil ich an die Konferenz wollte, weil ich einfach diese Konferenzerfahrung sicherlich irgendwie nochmal mitnehmen wollte. Und wir hatten ein Poster. Und die Poster-Session, die war am ersten Tag, das war am Dienstag, abends, und zwar von 17.30 Uhr oder von 17 Uhr bis 18.30 Uhr. Grundsätzlich ganz okay, alle schon ein wenig müde, weil alle Sessions, Keynotes und so weiter, schon klar, aber eigentlich ganz okay. Nur gab es ein Problem. Diese Poster-Session, die war im Foyer eingerichtet und hatte da, ja, es waren, glaube ich, 17, 18 Poster, irgendwo was in dieser Größenordnung. Gleichzeitig fand zuerst ein Meet-the-Editors-Meeting statt, auch in diesem Foyer, wo dann halt wirklich all die Editors-in-Chiefs und die Senior-Editors der großen Basket-Journals und auch der eher deutschsprachigen Community-Journals, also der BISE, Business and Information Systems Engineering und Electronic Markets, vorstellig wurden und entsprechend ihre Journals vorgestellt haben. Und war natürlich klar, wo die Aufmerksamkeit lag. Die lag nicht bei den Postern. Die hat dann, ja, erstmal für 3/4 Stunden niemand interessiert. Und dann, gleich anschließend, gab's Abendessen. Man kann sich auch vorstellen, wo die Leute dann waren. Die waren tendenziell nicht unbedingt bei den Postern, sondern die waren halt am Abendessen, was ja auch verständlich ist. Also ich glaube, ich habe mit einer oder zwei Personen gesprochen, die ich vorher schon kannte oder kennengelernt hatte an der Konferenz, die dann zu meinem Poster gekommen sind. Sonst habe ich mit niemandem über mein Poster gesprochen und ich stand 1,5 Stunden da. Also von daher, planungstechnisch wäre da sicherlich noch Luft nach oben gewesen. Und das war dann das Lowlight, quasi der eigene Forschungsbeitrag. Aber war jetzt okay für mich, weil ich halt auch nicht mit diesem Ziel da hingefahren bin.
Und weil du halt auch beim Workshop vorher noch warst, oder nicht?
Der war danach.
Ah, der war danach.
Abschließend,
okay.
Genau.
Okay. Ja, also fände ich es auch eine schwere Entscheidung, Meet the Editors oder Poster Session. Ich hätte mich wahrscheinlich auch für Meet the Editors entschieden.
Ja, ich wollte ja eigentlich auch ans Meet the Editors gehen und konnte dementsprechend eigentlich nicht, weil die Poster Session war.
Ja, schwierig, schwierig.
Oh. Und dann auch akustisch, weil es im gleichen Raum war. Also noch wenn jemand gekommen wäre, hätte ich nichts über das Poster erzählen können, weil es dann, ja, die andere Veranstaltung quasi entsprechend angegriffen hätte.
Es ist ja klar, dass man halt immer zu viel Programm hat an diesen 3 bis 4 Tagen von einer Konferenz und dass mehrere Sessions gleichzeitig stattfinden müssen. Also das hatte ich auch bei meiner Konferenzerfahrung, dass ich zum gleichen Zeitslot eigentlich in verschiedenen Konferenz oder verschiedenen Sessions sein sollte. Und teilweise bin ich aber auch nach der ersten Präsentation bin ich dann rausgegangen und ging in den anderen Raum. Das gab es auch. Ich war selber jetzt in Norwegen, war ich an der Europäischen Konferenz, und in Timișoara, also in Rumänien. Und in Norwegen ging das überraschend gut. Also da war eigentlich alles auch recht beieinander. Und irgendwie, ich glaube, in Rumänien habe ich mir das irgendwie gar nicht getraut. Und ich glaube, da war halt auch die Überschneidung nicht so groß. Also da bin ich schon eher mal die ganze Zeit in einer Session gewesen. Was würdest du sagen? Würdest du eher sagen, dass man zur Konferenz fahren soll oder sind die Workshops besser?
Also ich persönlich, aber wie gesagt, ich spreche jetzt natürlich von genau einem Erlebnis. Entsprechend ist das vielleicht auch schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann nicht alle Workshops so toll sind, respektive halt so gut zum eigenen Forschungsgebiet passen. Das ist ja auch ein Stück weit, ich meine, das muss man vielleicht hier auch noch sagen. Die Konferenz fand ja unter dem Dachthema Digital Responsibility statt, was halt voll in mein Forschungsgebiet fällt. Dementsprechend war das sowieso auch eine gute Konferenz, um eigentlich da zu sein, weil dann auch der Theme-Track entsprechend gepasst hat. Von daher, glaube ich, hängt es auch einfach damit zusammen, in welchem Gebiet man unterwegs ist. Ich kann mir jetzt vorstellen, bei dir mit Social Media, da wird es immer einen guten Workshop geben, vermutlich. Zumindest bei den großen Konferenzen, meinst du nicht?
Ja, doch schon. Es ist immer Social Media, aber nicht alles. Also mich interessiert eben nicht prinzipiell Social Media. Also zum Beispiel die Anwendung in Unternehmen gern. Also
Okay, ich sehe den Punkt, ja.
ja, und das ist vielleicht auch das Problem, wenn wir jetzt so oder den Tipp, den ich geben kann. Bei meiner ersten Konferenz gab es eben so einen Track, Social Media und irgendwie noch, weiß auch nicht, Collaboration oder irgendwie so irgendwas. Und natürlich ging ich halt eigentlich zu allen Sessions von Social Media und fand das auch cool, aber viele Dinge haben mich dann nicht wirklich interessiert und eigentlich, das habe ich mir zum Nachhinein hätte ich das besser machen sollen, hätte ich zuerst die Papers irgendwie ein bisschen anschauen sollen und dann eigentlich nicht nach Tracks, sondern eher nach den verschiedenen Papers halt aussuchen sollen. Das habe ich dann bei der zweiten Konferenz gemacht. Ist natürlich auch so, ist maximal mühsam, weil das findest du nicht, ist irgendwie auf der AIS-Seite und alles nur geordnet nach Research Paper und Research in Progress, also irgendwie so. Und ja, das ist halt extrem mühsam. Aber ich finde, es lohnt sich halt auch, wenn man wirklich bei den verschiedenen Sessions reinschauen kann und spezifisch dann ja eine Präsentation hört. Das ist aber dann natürlich auch so, man bekommt keine Überraschungen mehr. Also an der ersten Konferenz, wo ich war, war ich eben in so einem Track und ich glaube, ich wollte da gar nicht mitgehen, aber ich bin irgendwie trotzdem mitgegangen, weil ich irgendwie in diesem Slot sonst nichts zu tun hatte. Und dann bin ich auch irgendwie zwei, dreimal überrascht worden von Forschungen, die gar nicht zu meinem Themenfeld gehören. Und das fand ich halt auch cool. Also dann, ja. Solche Überraschungen kommt man halt weniger mit, also ja, wenn man sich das alles aussucht und so ein bisschen strategisch vorgeht.
Ja, und sind wir ehrlich, auch aufwandtechnisch jeweils schwierig, dann wirklich alle Paper zu lesen. Also ich hatte auch 8 Stunden Zugfahrt vorher und mir vorgenommen, entsprechend zu lesen, war dann auch nicht die Realität, um ehrlich zu sein. Aber was ich noch sagen möchte, was ich jetzt dieses Jahr an der WEI sehr spannend fand, sie haben zum ersten Mal, also die Konferenz hat, ich glaube auch schon länger nicht mehr, ich glaube zuletzt vor der Pandemie wirklich auch vor Ort stattgefunden, nicht mindestens in einem hybriden Setting. Aber es gab jetzt 3 Paper-Präsentationsformate. Es gab diese ganz klassischen Sessions, 15 Minuten Präsentation, dann Diskussion und dann in einer Session 3 Papers und so weiter. So ganz klassisch. Dann gab es aber noch 2 Formate, die dann im großen Saal quasi vor möglichst großem Publikum stattgefunden haben. Und da gab es einerseits Paper, die eine klare Contribution haben, und wo es quasi weniger um die Diskussion geht. Das waren dann 4 oder 5 Paper in einer Session. Die hatten nur 8 Minuten zum Präsentieren. Und es gab danach eigentlich keine große Diskussion. Also es gab einfach die 5 Paper oder 4 Paper in der Session, die wurden präsentiert, jeweils 8 Minuten. Und dann gab es noch so eine Abschlussdiskussion plus minus. Und das war es dann auch. Respektive die Diskussion wurde dann sogar komplett ausgelagert eigentlich ins Mittagessen. Aber ich glaube, ursprünglich angedacht war, dass es noch so eine größere Plenumsdiskussion gab. Und das zweite Format, das fand ich dann auch sehr cool, das waren so Thought-Provoking Paper Sessions. Und da ging es um Paper, die auch wirklich die größere Community ansprechen und die vielleicht nicht so ganz klassisch eine ganz klare Contribution haben, wie jetzt die anderen Paper in diesem speziellen Format, sondern wo wirklich auch was Überraschendes oder was Neues passiert. Also ein Paper hat beispielsweise untersucht, wie intersektionale und feministische Theorien genutzt werden könnten, um Informationssysteme zu verstehen. Und da gab es dann auch eine super spannende Diskussion, ja, was das jetzt heißt, beispielsweise für kritische Theorie, also kann man auch kritische Theorie mit reinnehmen oder ist das rein feministisch, intersektional und so weiter. Aber da war dann wirklich auch das Format so, das war, ich glaube, 10 Minuten Präsentation und dann 10 Minuten Diskussion. Und das war dann auch sehr spannend. Und das fand ich schon ganz interessant, jetzt halt diese neuen Formate auch zu sehen, wo dann nicht nur alle gehen in den Raum und dann hast du halt diese drei Paper und eine Session und ein Paper ist spannend, das interessiert dich und die anderen zwei sind dann halt so, ja, whatever, ich bin halt da. Ja, fand ich auch eine interessante Idee. War jetzt vielleicht auch noch nicht perfekt, völlig klar, aber ich glaube, es ist auch schwierig halt so diese Paper-Präsentationen zu machen. Damit das auch allen was nützt, dass das für dich als Zuhörender genauso spannend ist, wie das dann auch für die jeweiligen Autorinnen entsprechend Nutzen bringt. Ich glaube, das ist ja immer das Schwierige an so einer Paper-Session.
Extrem. Also das fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Ich habe ja nie ein Paper vorgestellt an der Konferenz, sondern ich war entweder zum Workshop war ich dort oder dann am Doctoral Consortium. Also hatte ich eigentlich immer so vorgängig, war ich schon vor Ort und durfte dann nachher die Konferenz noch mitmachen. Und was mir halt einfach aufgefallen ist beim Feedback, es war sehr methodenlastig. Also irgendwie so, hey, warum hast du nicht das und das gemacht oder irgendwie so. Und jetzt gerade bei so Research in Progress, da will man ja vielleicht auch ein bisschen anderes Feedback oder man, ja. Und jetzt natürlich, vielleicht war ich auch in den falschen Sessions. Also vielleicht gibt es das wirklich und es gab auch vereinzelt, aber ich fand schon, die meisten Fragen kamen zur Methodik und irgendwie so, was ja auch völlig klar ist, weil das ist irgendwie teilweise das, was alle verbindet, was alle kennen, was irgendwie so einen gemeinsamen Nenner schafft. Und da kann man ja schnell eine Frage stellen. Wiederum, wenn man ja anderes Feedback oder andere Fragen stellt, muss man irgendwie das Paper gelesen haben und vielleicht ja hatte man nicht die Zeit dazu und wollte sich auch ein Stück weit überraschen lassen. Ja, das fand ich halt irgendwie vom Feedback her ein bisschen, ja, durchwachsen. Mhm. Und also deshalb würde ich eben auch fast plädieren, dass Workshops besser sind. Also ich fand den Workshop, den ich mitgemacht habe, auch sehr gut. Vor allem, man hatte auch mehr Zeit, oder? Um Feedback zu verlangen oder eben um über gewisse Punkte zu sprechen.
Ja, und ich glaube, was an Workshops halt auch toll ist, ich meine, bei einer Paper-Session, wenn es gut läuft, dann kommen die Leute danach noch auf dich zu und man hat beiderseits noch 5 Minuten Zeit, bevor man dann irgendwo weiter muss an die nächste Veranstaltung und Termin, was auch immer, um kurz zu sprechen. Und bei einem Workshop, je nachdem, hast du mindestens einen halben Tag, wenn nicht sogar einen ganzen Tag oder noch länger, je nachdem, wie die ausgestaltet sind, um da auch mit den Menschen noch vertieft ins Gespräch zu kommen entsprechend. Ich glaube, das ist auch ein Faktor.
Ja, und was ich auch empfehlen würde, also der Workshop, das war die erste Konferenz. Und vor allem, wenn man auf eine Konferenz geht, jetzt wie ich in Rumänien, das war die erste Konferenz nach der Pandemie. Und viele gingen noch gar nicht, weil nicht die Pandemie war eigentlich noch gar nicht so zu Ende. Und es haben ja auch alle Covid bekommen nach der...
Das war im Sommer 22, oder?
Ja, genau. Also ja. Alle kamen auch mit Covid zurück. das war ja dann auch so. Ja, also und eben, wenn man noch gar niemand kennt an der Konferenz selber, also wenn man vom Lehrstuhl nicht mit 2, 3 anderen mitgehen kann, ist so ein Workshop halt super toll, weil dann kennt man schon eine Gruppe und kann mit der, je nachdem, dann die ganze Konferenz auch verbringen.
Das stimmt. Das war ehrlich gesagt für mich auch ein Faktor, mit welcher Erwartungshaltung ich an die Konferenz gegangen bin, weil ich kannte halt niemanden, ich bin alleine da hingefahren und ich mache jetzt auch nicht Forschung, die super tief verankert ist in der IS, wo klar ist, das ist meine Community und an diese Sessions kann ich gehen und dann finde ich 5 Leute, die das Gleiche machen. Aber von daher war hier bei mir auch der Themenfit halt glücklich jetzt bei dieser Konferenz. Und ich glaube schon auch, dass gerade dieser Faktor, ja, kenne ich jemanden, gerade wenn ich zum ersten Mal an eine Konferenz fahre und wo und wie lerne ich dann Leute kennen, ist schon wichtig, weil, also ich persönlich, ich habe dann die Tendenz, ich bin dann der, der irgendwo relativ awkward in der Ecke rumsteht, wenn er niemanden kennt und alle sind da und kennen sich und nehmen ihren Stehlunch zu sich. Von daher war ich auch froh, hat das hier jetzt erstaunlich gut geklappt und ich habe relativ schnell Leute kennengelernt. Aber das war zu Beginn oder vorher eigentlich auch so meine Befürchtung, dass das dann die Konferenzerfahrung ein Stück weit trüben könnte, weil ich halt niemanden kenne.
Ja, ja voll. Warum ich eigentlich auch teilweise an Sessions gegangen bin, also ich habe das Paper gelesen, ich kam am Vortrag und da kam ja eigentlich nichts mehr Neues, also eben, ich kannte das schon. Aber manchmal ist es gut, wenn du an einen Vortrag gehst und dann siehst du die Gesichter und du kannst danach dann nochmals irgendwie beim Conference Dinner oder wo auch immer auf dem Gang kannst du irgendwie nochmals den Kontakt machen. Also das hatte ich wirklich in Norwegen auch so. Dann bin ich irgendwie auf der Straße irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, war das nach dem Conference-Dinner, bin ich dieser Person tatsächlich begegnet und jetzt haben wir uns auch, ja, für mal ausgetauscht und so. Also es ist wirklich cool, einfach eben, auch wenn man keine Frage hat, alles okay ist, aber nur um die Gesichter zu sehen.
Das stimmt, ja. Aber das wollte ich dich sowieso noch fragen, jetzt gerade, du hast ja auch schon angesprochen, dieses Jahr warst du ja am DC, also am Doctoral Consortium bei der ECIS.
Ja.
Was heißt das überhaupt? Also wie bist du da hingekommen und was war das dann für eine Erfahrung auch an der Konferenz jetzt so oder vor der Konferenz ja eigentlich?
Ja, genau. Also das DC, das ist so, ist eigentlich immer kompetitiv. Also man bewirbt sich mit seiner Forschung, man füllt da so ein bisschen Dinge aus und so und schickt ein Forschungsproposal, glaube ich, sollte man hinschicken. Ja, ich wurde angenommen, aber ehrlich zu sein, es war mir irgendwie auch, also dieses Forschungsproposal, das habe ich irgendwie auch völlig ein bisschen falsch verstanden, weil meine Version sah dann komplett anders aus als die anderen. Und ich habe das irgendwie so verstanden, dass dieses Proposal eigentlich für die Akzeptanz, oder, genutzt wird. Aber war es nicht, sondern es wurde nachher auch noch verteilt und unter den Teilnehmenden wurde das dann auch besprochen. Und hätte ich das gewusst, dass das noch zirkuliert, hätte ich natürlich auch andere Informationen noch reingepackt. Also ich habe dieses Proposal eigentlich so geschrieben, dass ich akzeptiert werde, oder? So, ja. Aber genau, also hätte ich eben gewusst, dass das noch die anderen Teilnehmenden lesen werden, hätte ich halt vielleicht auch so eine Übersicht von meiner DIS reingebracht und das irgendwie noch so in Zusammenhang gebracht. Das haben einige, haben das schon gemacht, ja, oder hatten das in ihrem Proposal. Das war einfach so ein bisschen so vom Erwartungsmanagement oder ja, was man für Anforderungen erfüllen muss, war das noch etwas, was ich jetzt so hinter, oder vielleicht als Tipp für alle anderen. Genau, und eigentlich ist es so, dass man eine Gruppe ist von, glaube ich, circa 20 Doktorierenden. Aus ganz Europa waren wir jetzt dort und es wird auch immer geschaut, dass nicht von der gleichen Institution mehrere Doktorierende kommen. Also so zum Beispiel bei den Deutschen, ich glaube, wir hatten nur 4 von 20, also 4 oder 5, also wirklich wenig im Vergleich und eben auch gar nicht von gleichen Unis. Darauf wurde schon geschaut. Und dann ist es so, also ich habe jetzt irgendwie den Plan auch gar nicht mehr im Kopf, aber es ist ein bisschen außerhalb von Kristiansand. Dort war die Konferenz und es war ein bisschen außerhalb, so eine Stunde weg. Und eigentlich, was wir hatten, wir wurden so aufgeteilt in verschiedene Gruppen und dort durfte man seine Forschung präsentieren, kurze PowerPoint und danach wurde eigentlich die Forschung oder eben das Proposal besprochen, was man eingereicht hat. Und eben da dazu hätte man natürlich auch, oder hätte ich jetzt in meinem Fall das Proposal ein bisschen anders geschrieben, wenn ich das noch gewusst hätte, dass das so zirkuliert und dass man eigentlich darauf Feedback gibt. Und wir haben dann in der Gruppe eben präsentiert, so im Kreis herum, und bekamen von den anderen Doktorierenden Feedback. Das fand ich eben auch noch cool. Also man musste alle Proposals lesen, sich Notizen machen und eigentlich so eine Review. Aber dann auch jeder Gruppe wurden 2 bis 3 Mentoren zugeteilt und diese haben dann auch noch spezifisch auf die Fragen oder das Proposal dann Feedback gegeben oder ja, standen beratend zur Seite. Das war eigentlich das. Dann diese Sessions waren sehr intensiv, ich glaube irgendwie am ersten Tag. Ich glaube sogar, wir kamen am Samstag an, ich weiß nicht mehr genau. Am Sonntag war diese Session, wir haben dort 4 Proposal besprochen, den ganzen Tag. Und jedes Proposal ist 1 Stunde. Also mega durchgetaktet. Und dann das 5. Proposal in dem Sinn noch am nächsten Tag. Aber wir waren alle so am Sonntagabend, waren wir so mega erschöpft, weil ich glaube, es gab auch irgendwie noch so Vorträge oder so. Und wir waren irgendwie so am Sonntag, also alles so mega. Also das DC, wenn ich das so zusammenfassen kann ein bisschen, es ist eine super Erfahrung, aber es ist mega intensiv. Also für alle Beteiligten, für die Mentees, aber auch für die Mentoren, also für alle, weil sobald du bist ja die ganze Zeit am Networken, oder? Oder tauschst dich aus, oder ja, du willst dich natürlich auch von deiner besten Seite präsentieren, oder? Ist ja klar. Und da musst du auch irgendwie, also keine Ahnung, aber ja, oder? Ja. Musst du so eine Front wahren, oder? Ja, und oder immer irgendwie, klar, du kannst auch über andere Dinge sprechen, aber wenn du natürlich schon mit diesen Mentoren oder wenn du schon die Möglichkeit hast, mit diesen Leuten in Kontakt zu treten, dann willst du natürlich auch das Beste herausholen und du willst mit denen über Forschung sprechen, über deine zukünftigen Projekte, über ihre Projekte, über ihre Arbeit bei den Journals, weil das sind meistens auch, also das waren viele auch Senior Editor oder sogar Editor-in-Chiefs von Basket Journal, ehemals Basket. Ja, genau, also das ist sicher ist eine sehr lehrreiche und coole Zeit, aber auch sehr anstrengend. Also eigentlich als die Konferenz begann, war ich so, oh, ich mag gar nicht mehr, ich will nur noch zurück ins Hotel. Und dementsprechend habe ich bei der Konferenz beispielsweise, habe ich auch teilweise so einen halben Tag habe ich dann irgendwie geskippt und ausgeschlafen oder so. Ich glaube, dass irgendwie am Dienstag hatten wir noch Zeit, bevor irgendwie der Empfang war, weißt du, so Dinge, dann hatte man schon noch Zeit. Aber ja, genau, also diese Proposals wurden besprochen, dann hatten wir verschiedene Panels so zu verschiedenen Themen und das fand ich noch cool. Dann waren so wie die Mentoren aufgereiht und es war irgendwie zum bestimmten Thema und wir Mentees sozusagen, oder ja, durften jetzt auch Fragen stellen, direkt. Und ja, das war wirklich mega cool.
Ja, das glaube ich auch gerade, also wenn man halt nicht von der Institution kommt, wo regelmäßig, was weiß ich, Dorothy Leitner oder so rumrennt, dann ist das natürlich auch, glaube ich, echt toll, so Zugang zu bekommen und auch in dieser Intensität zu den entsprechenden Menschen. Und für mich, was noch dazu kommt, was du ja eigentlich auch angesprochen hast, dass man gar nicht weiß, was eigentlich die Erwartungshaltung ist. Ich finde es ja manchmal eine Schwierigkeit, wenn man halt nicht von einem riesengroßen Lehrstuhl kommt, wo jetzt halt 20, 30 Doktorierende im gleichen Fachgebiet irgendwo umher sind. Also zumindest mir ging es so, ich glaube dir auch. Bei uns, wir sind jetzt halt schon eigentlich, also ich glaube ein halbes Jahr gab es noch Doktorierende, die quasi dienstälter waren als wir. Und seit dann sind wir quasi auf uns alleine gestellt. Und da fehlen dann manchmal auch genauso diese Erfahrungspunkte. Also man kann auch niemanden fragen, ja, was heißt das jetzt? Weil so wie es geschrieben steht und was dann die wirkliche Erwartungshaltung ist, das finde ich jeweils extrem schwierig auch rauszuspüren. Und ja, ich glaube, also mir selbst ist das auch passiert. Es gibt vom Schweizer Ableger der AES, vom Swiss Chapter, gibt es jährlich auch so ein Doctoral Consortium. Das ist einfach an einem Tag und da präsentieren dann 7 bis 8 in kurzen Sessions. Und da sind hauptsächlich die Professorinnen aus der Schweiz entsprechend vertreten. Und ich bin da auch hingegangen, ich habe was eingereicht und die Erwartung war eigentlich, dass man seine Dissertation vorstellt, so einen entsprechenden, also den Überbau, das entsprechende Framework oder Modell oder was auch immer man hat. Und ich kam da halt einfach mit einem Paper hin.
Also wir beide, gell?
Stimmt, ja.
Es war ja wir beide. Wir haben uns beide da die Flöße gegeben. So.
Stimmt, ich wollte jetzt einfach quasi mich mal bloßstellen.
Nee, du darfst mich auch bloßstellen, kein Problem. Ich glaube, eine der Professorinnen hat noch gesagt, was ist heute los? Da präsentieren teilweise Leute nur ein Paper und nicht die ganze Diss.
Ja, und bei mir kam danach noch die Frage, also ist das überhaupt Wirtschaftsinformatik oder IS, was du da machst? Weil ich kam dann halt so mit einem Philosophie-Paper, also es ging um Verantwortung und wie kann ich Verantwortung verteilen und so weiter. Ja, spannende Erfahrung.
Aber also war das die Vorversion vom BISE-Paper?
Nee, es war eine Nebenversion.
Okay.
Es ist eigentlich all das philosophische, schöne Zeugs, das dann rausgefallen ist, genau.
Schade.
Ja, schade, ist auch okay, ne? Aber worauf ich eigentlich hinaus will, dass es manchmal ganz schwierig ist herauszufinden, wenn man eben nicht Zugang hat zu, sei das jetzt entsprechenden Postdocs, sei das Doktorierenden, die entsprechend weiter sind in diesem Prozess, herauszufinden, ja, was ist eigentlich die Erwartung? Weil wenn man sich dann nur die Dokumente anschaut, dann kommt es meistens falsch heraus. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja, aber das also ist
zumindest
ja,
bei mir.
Doch, du hast völlig recht. Deshalb finde ich auch den Namen von unserem Podcast gar nicht so falsch. Die Banking Information Systems. Weil wir haben beide an einem Lehrstuhl begonnen, wie du gesagt hast. Die letzten Doktoranden waren noch ein halbes Jahr dort und dann waren wir weg. Also bei mir gab es ja nur dich, oder? Die waren ja bei mir schon weg. Und wir mussten alles dasselbe herausfinden. Und deshalb, wenn du dir die Dokumentation anschaust, in meinem Fall, dieses Proposal, ich fand, es war entsprechend der Dokumentation, aber wenn ich dann ja, die anderen gesehen habe, dachte ich so, aha, okay, so hätte ich es auch aufbauen sollen. Ja, eben,
ja, ist halt ein bisschen halt schwierig. Zu wissen,
ja, genau.
Dass das dann auch zirkuliert wird und das quasi nicht nur die Eintrittshürde ist, weil dann würdest du das ja automatisch auch anders formulieren, weil du ja dann das Feedback steuern kannst.
Genau, also das ist genau, worauf ich hinaus wollte, oder? Also dann hätte ich mir zum Beispiel auch noch ein bisschen mehr Mühe gegeben und die Methodik irgendwie ein bisschen besser erklärt und nicht nur Dinge vorausgesetzt. Also jetzt in diesem Proposal habe ich halt relativ viel wie vorausgesetzt, weil ich dachte, ja, es geht ja an Senior Scholars oder eben die Mentoren und so und die wissen ja teilweise, die kennen die Begriffe und die Konzepte. Und das war natürlich auch ein Punkt vom Feedback, den ich danach bekam. Ja.
Das ist dann quasi die Methodik.
Ja, ich weiß das Feedback gar nicht mehr so genau, aber nie auf einfach, weißt du, das Voraussetzen.
Mhm. Aber was würdest du jetzt quasi, also was glaubst du, kannst du trotzdem mitnehmen? Auch wenn du jetzt sagst, ja, das war jetzt nicht ideal quasi formuliert, weil es halt nicht der Erwartungshaltung entsprach und dem Prozess, der sich dann entwickelt hat. Aber glaubst du, du hast trotzdem viel mitnehmen können jetzt
doch,
von diesem DC?
Doch, auf jeden Fall. Aber natürlich, das war halt so der eine oder andere Kommentar, aber das war auch cool bei unserer Gruppe jetzt, wenn irgendein Punkt schon gefallen ist, so hey, du hättest nicht so viel voraussetzen sollen oder irgendwie da noch ein bisschen genauer, dann wurde das von der nächsten Person gar nicht nochmals aufgegriffen, sondern dann wurden nur ergänzende Punkte auch gesagt. Und ich meine, so sollte es ja auch sein, muss ja nicht immer das gleiche Feedback bekommen. Ja, das hat aber, war natürlich sicher auch der Gruppe geschuldet, weil die, ja, so, weil es so eine coole Dynamik auch gab. Ja, und was ich jetzt vielleicht noch rückblickend, hätte ich mich wie fast ein bisschen früher bewerben sollen. Also ich dachte halt immer so, okay, ja, ich muss schon ein bisschen weiter sein, ich kann nicht irgendwie erst am Anfang stehen und so. Aber
ist ja auch so formuliert häufig in den Ausschreibungen.
Es ist wirklich auch so formuliert. Ich weiß jetzt nicht, ob beim ECIS DC, ob das auch so steht, aber beim ICIS DC steht ja wirklich irgendwie Leute, die in der Wissenschaft bleiben wollen, irgendwie so Top-Kandidaten oder also wirklich denn so. Ja, und dann, ich weiß nicht, dann gibt es eventuell vielleicht auch so eine Selbstselektion, weil man sich irgendwie gar nicht getraut. Und also beim DC von der internationalen Konferenz, ich glaube, dort hat es auch irgendwie, keine Ahnung, extrem viele Anmeldungen oder Einreichungen so. Ja, und eben, also ich hatte, also zu dem Zeitpunkt, als ich am DC war, hatte ich ja schon einen Publikationsprozess hinter mir. Das Bise war gerade durch, noch nicht veröffentlicht oder gerade erst veröffentlicht. Das zog sich ja auch noch hin, aber ich hatte das ja schon mal durchgespielt. Und wenn ich mit drin gewesen wäre oder auch erst am Anfang, hätte mir natürlich die verschiedenen Panels, weil dort ging es auch ums Publizieren, halt noch viel mehr geholfen. Jetzt wusste ich schon so, aha, okay, ja, man muss ein Response-Document erstellen und so. Also nicht, dass das jetzt besprochen wurde, aber einfach so.
Wenn du jetzt zum nächsten Mal an eine Konferenz fährst, was sind so die wichtigsten Dinge, die du für dich selbst mitnimmst, also wo du weißt, das will ich machen, das ist mir wichtig, also was sind so die Key Learnings vielleicht, die du mitnimmst an deine nächste Konferenz? Wo wir, sagen wir mal, du hast da ein Full Paper. So, gehen wir mal davon aus.
Aha, okay. Also, wenn ich ein Full Paper hätte, ja, okay, das wäre gut, wäre schön, aber ich würde mich, glaube ich, fast nicht mehr wirklich auf das konzentrieren. Höchstens, wenn ich jetzt noch sagen würde, okay, es soll noch ins Journal, aber wenn es wirklich nur ein Konferenzpaper bleiben sollte, dann würde ich halt einfach so wie den Vortrag abhandeln und dann weitergehen. Aber was ich zusätzlich noch machen würde, wenn ich noch ein Paper so in der Pipeline hätte, was noch Feedback braucht, dann würde ich mich an einen Workshop anmelden. Also ich würde dann mit diesem Research in Progress, sagen wir mal, würde ich an einen Workshop gehen und das dort versuchen weiterzuentwickeln. Das kann so ein Workshop sein wie bei dir, einfach so eine Präsentation. Aber es gibt auch so diese Paper Development Workshops. Und ich war noch nie dabei bei einem, aber ich habe sehr gute Dinge gehört. Also es gibt auch noch andere Workshops, so Writing-Workshops oder irgendwie so. Also ich würde fast dann schauen, dass ich irgendwie da noch meine Idee, ja, irgendwie weiterentwickeln kann. Weil, also natürlich, ich spiele jetzt vielleicht auch meine Schwächen aus, oder? Bei mir, weil ich mit Grounded Theory und qualitativ forsche, ist halt das Storytelling immer so ein bisschen meine Schwachstelle. So wie knüpfen wir jetzt genau unsere Ergebnisse mit der Literatur, wie bringen wir das in Zusammenhang, dass es eben so eine überzeugende Story dann gibt.
Also zumindest während des Prozesses ist es eine Schwachstelle, weil es halt weiterhin emerging ist, so.
Ja, genau. Also weil ich halt nicht sagen kann, ja, ich brauche diese Theorie, ich nehme diese Skalen und dann teste ich diese und diese Konstrukte. Und weil dort die Arbeit ja schon geschehen ist. Also man hat sich ja schon damit beschäftigt, man hat sich die Theorien, die Konstrukte, die Skalen schon ausgesucht. Nicht, dass man das bei der qualitativen Forschung nicht macht, aber es ist halt so ein laufender Prozess. Es ist immer mal wieder und es kann auch teilweise ein bisschen die Richtung ändern.
Klar, ja. Also das erlebe ich selbst auch, dass gerade das ja schwierig ist. Und auch bei der Präsentation dann.
Mhm.
Also wie präsentiere ich dann meine Forschungsinhalte? Wie arbeite ich diese Storyline raus, ohne dass ich einfach sagen kann, es passt in diesen Bucket da, da und da und dann muss ich innerhalb dieses Buckets, also eigentlich sind wir da auch wieder bei der Erwartungshaltung,
oder? Ja.
Die sicherlich nicht ganz einfach zu präzisieren ist.
Ja, genau. Also das ist halt immer so, ich weiß nicht, man, bei qualitativer Forschung, man hat so halt so viele Ergebnisse und du hast so viel Zeit mit den Interviewten verbracht, die haben dir so viel erzählt und ich finde halt all diese Informationen dann so runterzubrechen und auch zu verdichten, ich finde, das ist eine echte Herausforderung, vor allem wenn es dann noch eine 15-Minuten-Präsentation ist und jeder muss noch folgen können.
ja. Aber das vielleicht daran anschließend, also was wäre jetzt da quasi dein momentaner Stand des Vorgehens vielleicht. Also, was würdest du machen, wenn du jetzt weißt, okay, ich habe ein Paper an der Konferenz und ich will das eigentlich zum Journal weiterziehen. Also gibt es da spezifische Dinge, wo du sagen würdest, jetzt nachdem du zwar nicht selbst präsentiert hast an der Konferenz selbst, aber in dem DC und auch viele Sessions besucht hast. So würde ich es präsentieren, um beispielsweise möglichst gutes Feedback zu erhalten oder so.
Weiß nicht, ob ich darauf antworten kann, weil ich fühle mich irgendwie nicht in der Lage, da einen Ratschlag zu geben. Aber ich sag dir, was ich am DC gemacht habe. Ich bin manchmal nicht so eine Person, wo einfach irgendwie jede anquatscht und sagt, hey, ich habe diese Forschung und es ist mega cool und willst du es nicht bei mir, willst du es nicht bei euch im Journal platzieren und so? Also keine Ahnung, ich nehme mich manchmal ein bisschen zurück. Aber am DC habe ich das gewagt. Ich habe mein Paper gepitcht bei einem Editor von einem Journal und ich bekam mega coole Rückmeldung. Also ich war dann so, hey, ich habe diese Forschung in diesem Bereich, würde das bei euch passen? Und natürlich kann man sagen, hey, er war halt einfach nett und so und wollte sich nicht vor den Kopf sperren. Aber er war dann auch so, hey, ja, ich glaube, wir haben sogar Reviewers, ich soll jetzt das Paper, also die in diesem Bereich tätig sind, man könnte das diesem Senior Editor und so, könnte man das zuspielen oder dem. Und das war natürlich mega cool, weil ich habe mir natürlich die Namen gemerkt, obwohl ich da relativ schlecht drin bin, aber ich war dann die ganze Zeit so, okay, diese zwei Namen musst du dir jetzt merken und so. Und dann bin ich natürlich im Nachhinein, also habe ich die Forschung von diesen Personen nochmals angeschaut, so okay, in welchem Bereich sind die, wo sind die methodisch verankert, was ist ihr Schwerpunkt etc. Und ja, also ich fand es, wenn es sich jetzt ergeben sollte oder nicht, ist eigentlich egal, weil ich fand nur schon das Gespräch, fand ich mega hilfreich. Also er hat mir auch gesagt, hey, schau, dein Paper, geh möglichst an viele Orte und präsentiere es einfach. Präsentiere deine Findings, schau, was die Leute sagen, vielleicht können sie dir noch gutes Feedback geben. Also er hat wirklich gesagt, so workshop your paper. Also so, ja. Ich soll das bei möglichst vielen Gelegenheiten halt machen und das habe ich jetzt auch. Ich habe jetzt, hatte gestern einen Vortrag, dann irgendwie in zwei Wochen oder so habe ich nochmals einen und bis Ende Jahr sollte ich auch nochmals einen haben. Also ja, manchmal bekommt man mehr Feedback, manchmal weniger, aber es hilft einem nur schon, wenn man so das Slide-Deck vorbereitet, dass man da so einen roten Faden hinbekommt. Also sobald man, das hat sicher jeder auch schon gemerkt, sobald man eigentlich all seine Gedanken irgendwie ordnet und hinschreibt, erhält es einfach mehr Struktur. Und da merkt man ja schon, ah, okay, hier bin ich noch unsicher oder das soll ich noch machen. Und gerade auch bei so einer Präsentation so, ja, ist das halt nochmals intensiver.
Genau, ich würde sagen, also eine schriftliche Grundlage hat man ja meistens. Aber ich glaube, das ist manchmal auch schwierig, dass man sich dann von dieser Grundstruktur des Papers, und ich meine auch die, ja klar, man weiß genau, ich brauche eine Einleitung, dann kommt der theoretische Hintergrund, Methodik und dann kommt mein Zeugs. Ja, schon, aber strukturieren ist ja dann trotzdem schwieriger als das und bei der Präsentation nochmal ganz anders, weil du viel weniger Zeit hast, das Ganze ganz anders aufbauen musst. Also das habe ich auch beim Poster erstellen gemerkt. Ich kann das immer noch nicht gut. Ich habe es jetzt mehrmals gemacht, irgendwelche Poster präsentiert. Und das finde ich extrem schwierig, je nach Stadium auch, wo sich die Forschung befindet. Ja, wie viel Methodik muss ich da jetzt mitnehmen? Wie sehr muss ich die Theorien, auf die ich Bezug nehme? Wie sehr muss die Literatur darin vorkommen? Wie sehr geht es um die Findings, wie muss das alles in Bezug stehen und halt auch, was du jetzt mehrmals schon angesprochen hast, so diese Storyline, die man dann bauen muss. Und also das finde ich nach wie vor extrem schwer.
Ja, aber ich glaube, das kann man gar nicht. Also natürlich kann man besser werden drin, aber es ist immer eine Schwierigkeit. Also jedes Mal bin ich so, okay, muss ich jetzt das reinnehmen oder nicht? Dann gestern hatte ich eben diese Präsentation und der eine Slide habe ich einfach rausgekickt, weil ich dachte, ja, das interessiert mich nicht, das interessiert die anderen nicht. Aber dann in der Diskussion kam genau eine Frage dazu. Da musste ich auch von der alten Präsentation musste ich noch schnell den Slide wieder einfügen, weil ich hatte es nicht mal im Backup. Also ich habe nicht mal daran gedacht, dass sie das fragen könnten und so. Also ja, aber ich finde das eben auch immer wieder spannend, weil dann siehst du, was du eigentlich interessant findest an deiner Forschung, aber dann kommst du so in den Spiegel von hin gehalten oder was die anderen eigentlich wirklich interessiert.
Ja, und also was ich persönlich gelernt habe, wie wichtig Formulierungen sind. Also ich hatte manchmal bei Präsentationen die Tendenz, etwas zu flapsig zu formulieren. Also halt so Dinge, ja, es gibt nicht so viel Forschung dazu und so weiter. Und erfahrungsgemäß wird dir das dann halt immer ums Ohr gehauen. Und berechtigterweise, natürlich gibt es Forschung dazu. Natürlich gibt es bei der, ja, ich meine, gerade KI ist ja so ein tolles Beispiel in der IS. Ja, da kann man sich auch die Paper aus den 80er Jahren um die Ohren hauen, völlig klar. Aber das glaube ich, da muss ich beispielsweise persönlich jetzt deutlich besser werden. So hat dieses Formulieren von entsprechenden Erkenntnissen und das Ganze einbetten, dass das vorsichtig ist, dann nicht übervorsichtig, so dieses gesunde Mittelmaß auch zu finden.
Also ich glaube, das ist auch eine meiner Schwachstellen, dass ich eben nicht so präzise bin. Aber ehrlich gesagt, also mir wurde es noch nie um die Ohren gehauen. Deshalb, vielleicht habe ich gar nicht den Incentive, mich da zu ändern.
Das kommt dann vielleicht noch bei der nächsten
Ja,
Konferenz.
das kommt auch noch. Mal schauen. Habe ich sonst noch irgendwelche Learnings vom DC? Also vielleicht, das ist halt auch noch so etwas, was ich irgendwie aus Zeitgründen halt nicht gemacht habe. Ich habe jetzt nicht alle Mentoren nachgeschaut und deren Papers so irgendwie gelesen oder so. Das wäre natürlich auch noch irgendetwas. Ich wusste, so diese zwei, drei Personen, mit denen möchte ich sicher sprechen. Und ich glaube, die eine Person, die war gar nicht anwesend und die andere Person kam verspätet. Also dann war ich schlussendlich dann doch irgendwie so, okay, ich muss vielleicht auch mit anderen sprechen. Genau, aber das wäre natürlich noch etwas, was ich also hätte machen können. Aber man kommt sowieso mit allen ins Gespräch. Das ist ja das. Ich glaube, wir waren 2, 3 Tage dort. Ja. Und man isst ja Frühstück, Mittagessen, teilweise gab es noch irgendwie so Aktivitäten, genau, wir haben noch einen Ausflug gemacht. Also eben zwangsläufig kommt man auch so ganz locker mit den Leuten ins Gespräch oder einfach in Kontakt. Und dann sieht man auch so, ah, okay, der ist zwar jetzt Senior Editor bei diesem Journal, aber er ist eigentlich auch nur ein Mensch. Und ja. Und es ist natürlich auch cool, hat jetzt 25 neue LinkedIn-Kontakte, die auch.
Ja, das ist natürlich das Wichtigste,
Ja.
klar, sehe ich. Gerade dann für potenzielle Arbeitgeber, die das knallhart quantifizieren.
Hey, aber nein, das ist eben auch so etwas, weil wir mussten auch unsere Forschung präsentieren. Und weißt du, das war einfach so, hey, keine Ahnung, so in 3 Minuten, hey, wir machen jetzt so eine Session, ihr müsst eure Forschung pitchen. War ich auch so, oh shit, ich habe da gar nichts vorbereitet, was soll ich jetzt so pitchen? Und ich habe mir dann halt auch so relativ simpel, dachte ich mir so, come on, das sind jetzt 25 oder eben 20 Präsentationen oder so Pitches, die werden sich das eh nicht merken können. Dann dachte ich mir einfach so, hey, ich suche mir jetzt so wie zwei Stichwörter raus, die ich einfach irgendwie immer ein bisschen erwähne. Also ich habe irgendwie am Anfang habe ich gesagt, hey, Social Media Plattformen und Content Creators, und das habe ich irgendwie am Schluss nochmals erwähnt. Und ich hoffe jetzt, dass sie einfach denken bei Influencer, Content Creator, ah, okay, Tatjana, gell? Und jetzt in deinem Fall wäre natürlich auch digitale Ethik, oder? Dass sie wirklich denken, ah, okay, wenn es um dieses Thema geht, fix, Nick ist der Mann.
Ja, klar. Aber auf was ich noch zu sprechen kommen möchte, ist genauso dieses Informelle, das dann sich an den Konferenzen auch entwickelt. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, so, man muss wirklich nicht aufdringlich sein. Man kommt eigentlich mit den Leuten meistens ins Gespräch, ohne dass man jetzt überall herumrennt und sagt, hey, schau mal, was ich forsche. Aber ich glaube, das machen auch die wenigsten, ganz ehrlich.
Ja, also sie getrauen sich halt einfach irgendwie nicht, gell? Sie denken immer so, oh nein, ich kann nicht diesen Senior da ansprechen, so.
Genau, aber der Witz ist, die sind eigentlich meistens, also ich glaube, die freuen sich meistens auch, wenn sie angesprochen werden
Ich
und kommen dann auch
denke auch.
gerne ins Gespräch. Also ich habe so viele, also so viele sind es nicht, aber alle, ja, Menschen, die schon in einem Karrieregrad sind, wo halt die Professur gefestigt ist und so weiter, ich war erstaunt, wie häufig die einfach extrem zugänglich waren, wie nett die auch waren. Und wie sehr die auch bereit waren für ein Gespräch und sich Dinge dann auch anhören wollten und so. Also ich glaube schon, manchmal hat man da unnötig Angst, weil die einfach auch sehr nett sind.
Ja, das. Und irgendwie denkt man so, ja, komm, ich schreibe einfach schnell eine E-Mail. Aber hey, das ist genau das Falsche, weil diese E-Mail, die wird irgendwie nicht beantwortet, die kommt gleichzeitig wie 20 andere E-Mails rein. Und wenn man doch schon an einer Konferenz ist, kann man die Person wirklich schnell abpassen und man hat auch ein Gesicht.
Jein. Also ich muss sagen, mit E-Mails habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Also
Okay,
schon mal
erzähl.
eine Person, die wirklich top of the field ist. Und ich habe eine Theorie benutzt von dieser Person. Und ich habe der geschrieben und hatte eine Frage, eine inhaltliche Frage. Hey, passt das so, wenn ich das so und so mache? Oder ist das nicht im Sinne dieser Theorie? Und ich bekam, glaube ich, innerhalb von 2 Stunden eine Antwort.
Okay, aber das ist geil. Aber vielleicht muss man hier auch erwähnen, oder du wolltest Rat von dieser Person. Es ist nicht einfach vielleicht nur so, hey, wie kann man gut publizieren, wie kann
Ja
man,
klar, ja
oder?
klar. Es war natürlich spezifisch und inhaltsbezogen, aber trotzdem. Also das war ein E-Mail-Verkehr, der war dann auch beendet nach diesem Mail. Dann habe ich noch zurückgeschrieben und mich bedankt, völlig klar. Aber also ich war trotzdem sehr erstaunt, wie schnell das ging. Aber
Ja, aber es ist ja
es
mega
hat
cool.
funktioniert.
Mega cool, ja.
Also von daher, das gibt's sicherlich auch. Ich glaube, das sind auch die Kulturen unterschiedlich. Ich glaube, gerade in Amerika ist da nochmal die Kultur anders, dass da auch sehr schnell zurückgeschrieben wird, beispielsweise, was im europäischen Raum ein Stück weit weniger der Fall ist.
Was ist unser Konsens? Was?
Unser Konsens. Also ich glaube, ich kann schlecht einen Konsens abgeben, weil ich einfach nur an einer Konferenz war und in einem sehr spezifischen Setting, die auch perfekt gepasst hat zu meiner Forschung. Was ich glaube, was man da mitnehmen könnte, ist, dass es sich unter Umständen lohnt, gerade wenn jemand genau weiß, das ist mein Forschungsgebiet, wenn es da eine spezifische Konferenz gibt, dahin zu fahren. Also, wir hatten einer unserer Vorgänger, der war, ich glaube, der war, ein Monat war der noch da, als ich am Institut begonnen habe. Und der hat zu Open Source geforscht. Und zu Open Source gibt es jedes Jahr eine Konferenz. Und der ist dann häufig halt an diese Konferenz gefahren. Und das war eine kleine Konferenz, das waren dann vielleicht 100, 150 Leute oder so, nicht mehr. Aber der hatte dadurch natürlich in dieser sehr spezifischen Forschungscommunity, klar, aber der hatte ein tolles Netzwerk. Und ich glaube, sowas kann sich lohnen. Und das war jetzt hier bei mir, bei der WEI, die ist etwas größer, das waren um die 600 Leute. Aber da war halt auch der Vorteil, weil das Thema halt Digital Responsibility war, waren dann halt auch viele Leute da, die sich in diesem Themengebiet irgendwo bewegen. Und auch viele, wo das vielleicht noch gar nicht publikationsträchtig ist, wo halt das Forschungsprojekt vor 3 Jahren gestartet wurde und es ist halt noch nicht publiziert, weil diese Prozesse halt ewig dauern. Und das hat sich von daher, glaube ich, gelohnt. Also dieser Themenfit, wenn der da ist, lohnt es sich halt auch an eine, nicht, dass es jetzt eine kleine Konferenz war, aber halt an spezifische Konferenzen zu gehen. Ich glaube, das würde ich vielleicht ja, mit herausnehmen aus meiner Erfahrung jetzt. Und auch wenn es einen passenden Workshop hat oder so, wo man weiß, diese Person möchte ich kennenlernen oder es wäre toll, in diesem Themengebiet weitere Kontakte knüpfen zu können, um dann vielleicht in Zukunft zusammen zu forschen oder so.
Genau, das wollte ich jetzt eben genau sagen. Also es ist sicher gut, wenn man ein Themenfit hat und sogar eine spezifische Konferenz. Aber falls das nicht vorhanden sein sollte, sind halt diese Workshops sehr gut. Und es gibt ja auch so Special Interest Groups von AIS. Und die bieten auch sehr viel halt solche Workshops in den jeweiligen Themengebieten an. Also davon kann man auch profitieren, sollte es jetzt nicht eine Konferenz haben, die zum eigenen Themengebiet passt.
Hängt aber auch wieder vom Thema ab. Wenn
Ja.
du zu Sourcing forschst, ja, dann toll, dann hast du eine eigene Special Interest Groups, dann hast du entsprechende Gatherings und so weiter jedes Jahr. Bei digitaler Ethik würde ich sagen, schon schwieriger und bei Social Media weiß ich es nicht.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt keine Special Interest Group von Social Media, aber es ist halt so ein bisschen verstückelt. Es gibt so, weiß nicht, User Engagement oder so.
Es gibt ein zu Grounded Theory,
Ja,
gibt es
da
eine
bin ich
Special
drin.
Interest Group.
Genau. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug in unsere Konferenzerfahrung gefallen von im Nick und mir von den verschiedenen Konferenzen, an denen wir teilgenommen haben und eben auch vom DC. Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.